And action.
What should a future screenwriter, what should he learn? How should he start? You know, with all of that stuff that is going to be pumped into him, there's still that one element X, you know, that cannot be taught. And that is a gift to dramatize something, a gift to attract attention and keep the audience.
Hello und herzlich willkommen zurück bei Directed by Billy Wilder, Episode 12. Wir reden über The Seven-Year Itch, das verflixte siebte Jahr. Ich bin der Joe und der Luke ist da.
Ich habe gerade verstanden, das verfickte siebte Jahr und dachte mir, oh, jetzt müssen wir explizite Inhalte flaggen. Und jetzt müssen wir es tatsächlich, weil ich es gesagt habe.
Nicht, dass ich das bisher jemals gemacht hätte. Also du kriegst ja immer
Ich habe das tatsächlich schon gemacht.
Echt?
Ja, ich habe das bei einer Top 250 Episode gemacht, wo es ziemlich, ich glaube bei der hier Krieg, wie hieß sie?
Come and See.
Ja, die habe ich geflaggt.
Ja, es macht ja eigentlich Sinn. Ich habe jetzt gerade unser Weihnachtsspecial hochgeladen, wo es ja halt eigentlich um ganz viel explizite Inhalte geht. Und ja, dann war ich auch so kurz versucht, auf dieses Feld zu klicken und hab's einfach nicht gemacht. Das war so Kinder hören, who cares? Also, das war der Luke. Der da lacht, ist der Ted übrigens.
Hi, Ted. Hey, ich bin auch da. Ja, ja.
Und wie gerade gesagt, wir reden über Billy Wilders 12. Film. Mittlerweile sind wir bei der Hälfte seiner Filmografie angekommen. The Seven-Year Itch, das verflixte siebte Jahr, siebte Jahr, aus dem Jahr 1955 mit Marilyn Monroe, hey, Tom Ewell, Evelyn Keyes, Sonny Tufts, Robert Strauss, Oscar Homolka und viele mehr. Und auch das hier ist wieder eine Bühnenadaption, dazu später mehr. Die übrigens im letzten Film, haben wir gar nicht drüber geredet, mehrmals genamedropped wurde, ne?
Ah ja, stimmt, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen.
Also in Sabrina reden sie mehrmals darüber, dass sie das Stück sich angucken gehen.
Lief also schon.
Ein weirdes Stück, also um ein kleines Mädchen zu verführen.
Ja.
In Retrospekt.
Different times. Genau. Also ich glaube nicht, dass Billy Wilder da schon wusste, dass er den als nächstes macht. Ich weiß nicht, ob das ein In-Universe-Name-Drop quasi war, sondern ich glaube, das war einfach nur ein sehr bekanntes Stück zu der Zeit. Hm. Es handelt nämlich von Richard Sherman, einem Dude, der, und ich weiß nicht, inwiefern das wirklich so ein Riesending war zu der Zeit. Es wirkt super weird, aber what do I know? Ich war nicht in den 50ern am Leben.
Ja.
Der, wie viele Männer wohl in den 50ern in New York, seine Frau und sein Kind über diesen Sommer quasi in die Ferien schickt. Aber der Mann muss zurückbleiben, um Geld zu verdienen in der Zeit. Der kriegt keinen Urlaub. Und deswegen, zumindest ist das so die Prämisse des Films, ist dann New York überschwemmt von lauter Summer Bachelors sozusagen. Männern, deren Familien über den Sommer nicht da sind und die plötzlich alle zu horny Teenage Boys werden und sich an jede Frau ranschmeißen, die irgendwo noch Single rumläuft.
Die lebt.
Ja, genau. Die sich bewegt, die atmet. Und unser Protagonist ist halt so einer, der so ein bisschen so ein grauer Typ ist, ne? So ein langweiliger Typ. Und der halt so in seinem Kopf halt aber von sich denkt, ich bin aber ja hier der hotteste Dude aller Zeiten. Und natürlich, also wenn sich die Gelegenheit ergeben würde, dann würde ich, also wer weiß schon. Und dann zieht in das Apartmenthaus, in dem er wohnt, Marilyn Monroe ein. Und natürlich, wenn Marilyn Monroe einen Raum betritt, sind alle Männer so,
Aluga.
Ja. Weil, wie gesagt, Männer in den 50ern waren unkontrollierbare Teenager einfach.
Mhm.
Und
mit mehr Macht und Geld.
Also ja, genau. Teenager mit zu viel Macht und Geld. Und genau, er hat dann ganz viele Fantasien davon, wie es wäre, mit ihr eine Affäre zu haben. Und halt, die beiden kommen ins Gespräch, nachdem sie eine Tomatenpflanze fast auf ihn runterschmeißt. Und fangen halt an, er lädt sie dann auf einen Drink ein und so. Und das ist halt alles von ihrer Seite sehr unschuldig, aber er denkt sich halt die ganze Zeit, oh Gott, it's happening. Und aber in Wirklichkeit passiert das natürlich alles nur in seiner Fantasie, weil es wird nie wirklich was draus, weil der Production Code zu der Zeit aktiv war.
Mhm.
Im Stück ist es nämlich anders, aber da reden wir später drüber.
Mhm.
Und dann kriegt er noch mit, dass in dem Urlaub seine Frau die ganze Zeit mit einem Typ abhängt, einem Mann, der auch Urlaub macht da, und er, natürlich wird er ganz eifersüchtig, weil Double Standards und so, und letztlich endet der Film. Er trifft dann noch auf den Typen und stellt sich raus, seine Frau hat gar keine Affäre mit dem, und letztlich beschließt er dann, ich liebe aber meine Frau und ich renne jetzt, ich fahre jetzt zu denen, und happy end, I guess. Ich weiß nicht, ob das so, jetzt so yeah. super, super gut zusammengefasst war,
aber ja.
Ein Film, der fast nicht mehr aus der Zeit gefallen sein könnte, was die Themen angeht. Luke, ich fange mit dir an. Yes. Wie ging es dir mit dem verflixten siebten? Ach ja, übrigens, der Titel bezieht sich auf quasi die Prämisse dieses Films, ist halt, oder der Gedanke dahinter, dass nach 7 Jahren Ehepartner so den Itch kriegen, doch mal mit jemandem anderen zu schlafen, als jetzt nur immer mit derselben Person. So, darauf bezieht sich das. Mhm. Und weil er halt, geht es so darum, dass er das hat, und dann läuft die Marilyn Monroe über den Weg. Luke, wie ging es dir mit diesem Film?
Nicht so wahnsinnig gut. Also ich habe ihn immer noch ein bisschen höher als im Durchschnitt bewertet, weil ich denke, er hat definitiv manchmal seine witzigen Momente, aber diese witzigen Momente sind halt alle mit einem Grain of Salt, weil einfach die komplette Prämisse irgendwie sich so falsch anfühlt. Also allein schon die Prämisse ist irgendwie aus der Zeit gefallen. Und dann der Umgang mit Frauen, speziell mit Marilyn Monroes Charakter, wobei sie quasi im Film einmal als Marilyn Monroe betitelt wird. Und ich meine, sie kriegt ja auch keinen Namen so, sie ist einfach nur The Girl. Mhm. Also sie ist quasi einfach nur ein Objekt, mehr oder weniger. Wir erfahren sehr wenig über sie und ihre Motivation. Und noch dazu ist sie halt einfach ein Spielball irgendwie von ihm, und es, also diese übergriffige Szene und dann irgendwie ihr Umgang damit und so, es ist alles sehr, es ist alles played for laughs, aber es bleibt einem nicht mal mehr das Lachen im Halse stecken, sondern es ist einfach nur noch so, nee. I won't. Ja, also ich musste mehrfach irgendwie cringen, als ich diesen Film angeguckt habe, um ehrlich zu sein. So ging es mir. Ted.
Alright.
Wie ging es dir?
Ted, wie ging es denn dir damit?
Sehr ähnlich, muss ich zugeben. Ich muss sagen, wie Joe bei ihm, wie er letztes Mal gesagt hast, das war sein erster Hepburn-Film. Ja, das war auch mein erster Hepburn-Film und das ist mein erster Monroe-Film.
Oh, okay.
Also ich gehe jetzt auch hier so ein bisschen durch die Filmgeschichte und war thoroughly underwhelmed mit diesem Film. Zum einen wegen dieser Schiene und halt auch, wie halt Monroes Charakter halt behandelt wird, aber zum anderen ist es halt auch Teil irgendwie der Prämisse, dass er sie halt auch nur, also sie ist ja nicht real, ist ja nur herbeifantasiert, zumindest so lese ich den Film dann zum Schluss hin, auch wenn es jetzt wegen den Production Codes ist, aber der Fakt macht den Film für mich watchable, weil ich war so die ganze Zeit so auf der Linie von, do I hate this or am I okay with this? Und dann so, okay, weil ich wusste auch nicht wirklich, in welche Richtung der Film hingehen will. Ist er jetzt wirklich pathetic? Weil darauf wird es ja auch sehr gezeigt. Also wir sehen ihn, wie er sich so sehr, sehr viel selbst mitleidet. Also es ist kein straight-on misogynist-Film, auch wenn viele misogyne Anteile in diesem Film da sind. Aber irgendwie ist auch der Fokus, dass wir uns über ihn lustig machen, also mehr als über alles andere. Es ist so ein bisschen schwammig mit diesem Film. Und ich wusste, also deswegen, der war jetzt auch nicht irgendwie als irgendwie cleveres Kommentar aufs Fremdgehen ausgelegt. Hat es auch nicht wirklich funktioniert. Halt vielleicht auch wegen dem Code und so, aber auch generell. Der Film kam mir sehr unbeholfen vor an sehr vielen Stellen und hat mir am Ende auch nicht viel gefallen. Und halt das Größte, was für mich nochmal dazu beigetragen hat, jetzt wo du gesagt hast, es basiert auf einem Play, was ja auch sehr offensichtlich ist, wenn man den Film anschaut. Ich habe mich oft gefragt, so wie viel von seinem Monologen ist einfach straight vom Play übernommen, weil ich vieles einfach nicht Billy Wilder clever fand, sondern eher so einfach, der Film fühlt sich echt so viel älter an als alles andere, was ich von Wilder gesehen habe, was halt crazy ist, weil ich einfach Sachen gesehen habe, die sind halt nochmal 15 Jahre älter als dieser Film von ihm. Und dieser Film fühlt sich an, als ob er 100 Jahre älter wäre, einfach so wie die Leute reden und wie sie sich verhalten. Und dann, keine Ahnung, ich mochte Tom Ewells Performance nicht. Also ich fand ihn sehr obnoxious, so über die meisten Teile des Films. Deswegen für mich ist also, ja, eine große Mixbag. Und das einzig Gute an dem Film für mich war halt auch wieder, also eine sehr coole, einfallsreiche Inszenierung an vielen Stellen, auch wenn das also schnell alt wurde mit diesen Flashbacks und mit diesen Fantasiesequenzen. und halt einfach nur die Screen Presence von Monroe. Also jetzt verstehe ich halt, now I get it. Also ich habe da vorher noch nie was von ihr gesehen und now I get it, dass sie so ikonisch war, wie sie ikonisch war, weil die Performance ist halt echt. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, während ich mit dem Film gesehen habe, würde ich das im Kino sehen, wäre ich auch geflasht von ihrer Performance. Aber ja, im Großen und Ganzen so als Film selber, na, eher schlecht als recht, muss ich sagen.
Ja, ging mir, glaube ich, ganz ähnlich. Also, es ist eine gewaltige Mixed Bag und es ist auch schwer, finde ich, den Film also so zu bewerten. Also so ein weil du eigentlich den auf unterschiedlichen Ebenen fast bewerten müsstest, ne? Mhm. So aus der 2023er Sicht, aus der Sicht der Leute damals, jetzt nur dann für Marilyn Monroes Performance, weil dann ist er deutlich besser, als er eigentlich ist. Oder für den weirden, creepy Hintergedanken dieser Geschichte oder dieses creepy männliche Wish-Fulfillment, was die Geschichte halt einfach ist, ne? Quasi so legt so die Basis für eine ganze Reihe Filme, ja, bis heute über Loser-Männer, die letztlich die Fantasiefrau abbekommen über irgendwelche wacky Zufälle oder so Wish-Fulfillment-Fantasien halt in Filmform, was das ja hier definitiv ist. Ja, also es gibt halt ganz viele Ebenen, auf denen der Film sehr, bei mir sehr unterschiedlich oder der Blick auf den Film sehr unterschiedlich ist. So, ne? Und deswegen bin ich da auch straight in der Mitte gelandet, so mit meiner Bewertung, was diesen Film angeht. Weil es doch viel gab, was ich mochte und viel gab, was halt einfach ganz furchtbar ist. Und ja, auf die Details gehen wir gleich ein. Ich würde mal wieder kurz ein bisschen Hintergrund zu dem Film geben. Wie gesagt, er basiert auf einem Theaterstück, geschrieben von George Axelrod, der auch hier mit das Drehbuch geschrieben hat. Und das Stück galt als unverfilmbar, weil der Production Code halt Fremdgehen generell als Thema für Filme ausgeschlossen hat. Und im Stück hat der Protagonist halt eine Affäre mit der Frau in der Wohnung über ihm. Und das musste natürlich halt im Film einfach abgeändert werden. Das alles, wenn überhaupt in seiner Fantasie passiert und er natürlich daran scheitert. Also so dieses, dass er die ganze Zeit halt so dieses Selbstmitleid und dass er halt, wenn er drüber nachdenkt, oh, das könnte was werden, dass er quasi Angst davor hat und so weiter. Das ist alles Teil dessen, was der Production Code verlangt hat, dass sie das überhaupt machen können. Hm. So, ne? Also selbst die Fantasie muss fast schon eine negative Erfahrung sein, so dass er halt am Ende dann halt doch der gute Family Man bleibt, der er ist. So. Und das fand Billy Wilder natürlich scheiße. Ich kann halt jetzt auch nichts zu dem Stück sagen, ne? Also ich habe keine Ahnung, wie das Stück so ist. Ob das besser gewesen wäre mit der Affäre oder nicht, weiß ich nicht. Kann ich nicht anstellen, den Vergleich. Billy Wilder wollte natürlich eigentlich die Affäre haben. Und seine Idee war auch, die gar nicht jetzt mal explizit zu zeigen, sondern halt extrem dezent anzudeuten. Also er wollte halt sowas machen, wie dass halt am nächsten Morgen irgendwie die Putzhilfe Marilyn Monroes Haarnadel auf dem Nachttisch findet und so halt klar gemacht wird, oh, die hatten Sex. Aber selbst das war für die Zensur zu viel. Also und Billy Wilder hat im Strahl gekotzt und hat halt den Production Code hinterher eine Zwangsjacke, also hat es beschrieben, Filme machen in einer Zwangsjacke. Und ist nie darüber hinweggekommen, dass diese Kack-Haarnadel schon zu viel war. Ja, also deswegen, ohne das Stück gelesen oder gesehen zu haben, fällt es mir halt wahnsinnig schwer, das irgendwie zu vergleichen. Weil, und dann würde ich gleich in die Diskussion eingehen, was mir fast an dem Film am besten gefallen hat, waren die Fantasiesequenzen und dass sich alles nur in seiner Fantasie abspielt, ehrlich gesagt.
Ja.
Weil der Fakt, dass er einfach nur ein Loser ist und der Film dir auch immer wieder sagt, dass er ein Loser ist und dass er never ever mit der was haben. Also, ne, das ist halt einfach komplett so seine Fantasie ist und auch die Fantasie, wo er halt mit einer Vorstellung von seiner Frau redet und sagt, ich könnte schon, wenn ich wollte, mir fliegen die ganze Zeit die Frauen zu und halt dieser Kontrast von, den der Film halt, wo der Film ihn halt auch lächerlich findet.
Yeah.
Das waren eigentlich die Elemente, die ich positiv überraschend fand, weil ich halt davon ausgegangen war, ja, das ist halt jetzt diese Wurscht. Ich kannte halt nur die Prämisse mit diesem Seven-Year-Itch, so, aha, nach 7 Jahren wollen Männer was anderes und dann gehen sie halt fremd so. Und das ist die Prämisse, die ich kannte und ich war halt davon ausgegangen, ja okay, das ist jetzt halt ein Film darüber, wie so ein schlubby Loser nach 7 Jahren seine Frau betrügt und oh, es ist Marilyn Monroe, lucky him so. Und dass es das halt nicht war, war ich eigentlich positiv überrascht.
Ja.
Und ich fand halt auch die Fantasiesequenzen sehr einfallsreich inszeniert. Also ne, auch da, wo er sich vorstellt, dass er ihr dieses Klavierstück vorspielt und sie kommt rein und ihr Schauspiel ist total so wie in so einer Telenovela, ne? Mhm. Und es wird eigentlich alles ins Lächerliche gezogen. Und diese Vorstellung, die er hat, dass er irgendwie was mit ihr haben könnte, wird eigentlich die ganze Zeit lächerlich gemacht.
Mhm.
Und das fand ich eigentlich gut.
Ja.
Deswegen habe ich keine Ahnung, ob es besser gewesen wäre, wenn der Production, also jetzt mal ausnahmsweise, ohne jetzt Pro-Production-Code zu sein. Ne? Aber, und deswegen meine ich auch, ich kann es halt nicht beurteilen, welches Stück nicht kenne. Vielleicht ist es ja auch, wenn es ein bisschen raunchier sein kann, auch besser und wäre auch anders gewesen. Wer weiß, who knows. Kann ich nicht beurteilen, ich kann den Film nur beurteilen als das, was er ist. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Wie ging es denn euch damit?
Ich kann dem nur voll zustimmen. Also wenn der Aspekt nicht da gewesen wäre, dann wäre es halt für mich, also nicht straight up unwatchable gewesen, aber also es wird mir schwer fallen zu sehen, wo sie nochmal irgendwie das Thema interessant oder subversiv angehen. Mhm. Weil hier quasi der Aspekt hat es ja zumindest mir noch irgendwie auf dem Level gehalten, wo ich es noch akzeptieren konnte, weil im Endeffekt die Prämisse jetzt vom Film ist ja alles schön und gut, aber es fühlt sich trotzdem viel auch wieder mit wie Lampshading. Also nicht, es ist nicht im Prinzip Lampshading, weil da auch vieles nicht jetzt direkt angesprochen wird, aber ich habe so das Gefühl so, okay, weil er ein Loser ist, ist ja auch okay, so wie er sie sieht, weil er sie sowieso nicht kriegt. Und das war so vieles halt so halbgare Sachen. Also ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass jetzt auch viel was gesagt wurde, dadurch, dass man ihn als Loser und gesehen hat und dass der Film ihn auch über ihn lacht, sondern eher man lacht darüber, wie lächerlich er ist und man lacht nicht darüber, welche Ansichten er hat.
Ja, 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 voll. Ja.
Und das ist dann so, okay, wenn das nicht da gewesen wäre, und jetzt ist ja auch wieder die Sache, also es muss irgendwie noch ein weiterer Aspekt beim Stück mit dabei gewesen sein, weil wenn das der einzige Unterschied ist und dann unten das einfach eine ganz normale Affäre ist, während die Frauen Kinder weg sind und er immer noch so dieselbe quasi Sicht auf The Girl hat, weil so ist sie ja auch gecredited in diesem Film. Also ja, fällt mir schwer zu sehen, was ich an dem Film noch sehr mögen würde. Also dann hätte es mich wahrscheinlich einfach noch mehr gestört, weil hier war es auch für mich schon grenzwertig. Ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich find ihn sehr schwammig und unbeholfen. Ich glaube, vieles liegt daran, dass einfach Billy Wilder einen anderen Film machen wollte und sich so also einfach da reingezwungen wurde und dann vielleicht auch gar nicht mehr so viel Bock hatte, groß was draus zu machen, sondern einfach so, okay, ich nehme jetzt die Restriktionen und mache das halt zur Fantasie. Aber für mich funktioniert es halt einfach nicht so wirklich. Mhm. Obwohl ich halt dir zustimmen muss. Also nicht, dass die Fantasie mein Favorite Part ist. Mein Favorite Part ist Monroe und ihre Performance und so ihre Dynamik so im Sinne von so, I don't even consider you. Du bist einfach eine Non-Entität, was Sexualität für mich angeht. Also ich will einfach nur existieren. Was auch wieder auf eine andere Weise sehr kritisch ist, weil so, okay, Airhead und sie realisiert nicht, wieso alle Männer auf sie stehen. Was so, okay, ja. Es ist so ein bisschen
der Born Sexy Yesterday Trope, ne?
Aber ja, genau. Born Sexy Yesterday. Und wie gesagt, also es ist ein komplettes Wirrwarr für mich. Aber ich glaube, ohne Fantasie und wäre es irgendwie more straight gespielt gewesen, ich glaube, ich würde, also für mich wäre es dann eine wirklich negative Erfahrung gewesen, den Film anzuschauen.
Mhm. Also sehe ich auch so, diese Fantasiesequenzen, die haben so was Entlarvendes irgendwie. Und das lebt total irgendwie davon, dass man immer diese Juxtaposition hat, so, das ist die Realität und wie er sich so durch die Realität durchbumbelt und dann haben wir wieder irgendwie, wie er sich gern sehen würde. Ich meine, die einzige Missed Opportunity finde ich halt, dass wir dieses, wie er sich gern sehen würde, nicht noch mehr irgendwie, dass das halt nicht so kritisch gesehen wird oder auch einfach so die ganze.
Es wird halt nicht kommentiert.
Es wird so, nicht kommentiert, ne?
In dem
genau.
Sinne, ja.
Und auch so diese, ich meine, diese ganze Gesellschaft von Männern, die irgendwie sich alle gegenseitig für ihre Affären beglückwünscht, mit irgendwelchen jüngeren Frauen, über die sie Macht ausüben können, so, ist halt so, ja, well,
yeah.
Das ist halt einfach Fakt. Das ist einfach Fakt. Und entsprechend eben, also ne, die Prämisse stört zwar immer noch sehr, aber durch diese Fantasiesequenzen ist der Film ein bisschen mehr erträglicher oder watchbar aus heutiger Sicht geworden, auf jeden Fall. Also danke Production Code.
Oh boy, das haben wir clean. Luke wünscht sich den Production Code zurück.
Nein, ja, nee, nicht wirklich. Für manche Sachen. Ja,
keine Ahnung, Mann. Also es ist halt genau dieses, keine Ahnung, Loser kriegt, also wie Joe das beschrieben hat, Loser kriegt durch Zufälle und Tricks und Tipps irgendwie die wunderschöne Frau. Und den Film haben wir auch schon zuhauf zu häufen in meiner, habe ich diesen Film in der Jugend, in meiner Jugend gesehen und halt auch diese Tropes in meiner Jugend gesehen. Und wenn man wirklich ehrlich ist, selbst wenn es mehr raunchy ist, das sind ja im Prinzip die raunchy Comedies von den frühen 2000ern, American Pie und Co. Das macht's nicht besser. Und das sind Filme, die kamen 60 Jahre später raus oder 50 Jahre später raus und sind arguably einfach an derselben Stelle, wie sie Geschlechter, wie sie Männer und Frauen sehen. Deswegen, wenn ich jetzt darüber nachdenke, will ich es jetzt ihm ankreiden oder will ich ihn entschuldigen, dass er das in den 50ern gemacht hat? Ich weiß nicht, weil irgendwie Hollywood ist an vielen Stellen einfach nicht viel weiter gekommen als dort.
Ja gut, ich meine, Hollywood ist ein Spiegel der Gesellschaft, ne?
Ja, aber ja, die, total.
Film generell, also ich würde ja nicht sagen, Hollywood ist nicht weitergekommen, sondern also die Gesellschaft ist nicht weitergekommen.
Da hast du recht.
Ja. Und es ist halt nur ein bisschen anders. Und ich meine, so jetzt, ne, jetzt einfach neutralen Schritt zurückgemacht, ist es ja ist es so als Bild der gesellschaftlichen Einstellung der Zeit oder der Mainstream-gesellschaftlichen Einstellungen der Zeit, ist es ja schon, fand ich es dann schon wieder interessant, so, ne? Mhm. Und einfach so, weil es ja als Film mehr so ein, also der spricht ja logischerweise zu dem Publikum der Zeit. Und ich finde es immer interessant, wenn ein Film dann, also manche Filme sind ja einfach zeitlos, weil sie für die Zeit funktionieren. Ich rede da ja immer gerne über Singin' in the Rain, der ein totales Popkultur-Ding, Insider-Jokes und Song-Choices der Zeit und so weiter, aber halt auch noch 100, keine Ahnung, in 100 Jahren noch funktionieren wird. Genauso wie halt Billy Wilders andere Filme, die wir besprochen haben, Sunset Boulevard wird immer gut sein, so, ne? Mm. Weil der, was das Thema angeht, ein bisschen zeitlos ist. Der hier ist ja total spezifisch für das Publikum der Zeit zugeschnitten, ne? Diese Selbstverständlichkeit, natürlich, über den Sommer schicken alle Männer ihre Frauen aufs Land und das ist ein totales Ding. Also, das muss ja, es muss zumindest ein groß genuges Ding gewesen sein, dass man ein ganzes popkulturelles Phänomen, was ja wohl dieses Theaterstück auf jeden Fall war, darum stricken kann. Und sowohl Film als auch Theaterstück waren halt Bomben-Hits. Also haben sich genug Leute darin wiedergefunden und hat das auf einen Zeitgeist, es ist auf einen Zeitgeist aufgesprungen, dass es den Erfolg hatte, den es hatte. Und dann finde ich es schon wieder interessant, so als, okay, naja, also das war offensichtlich Mainstream-Sicht auf Geschlechter miteinander und Beziehungen und so weiter der Zeit. Und mal, die Wertung kann man dann ziehen. So, aber das fand ich super interessant und Fakt.
Fast schon mehr so Teil der Geschichte als, also mehr Teil der Geschichte als nur Teil der Filmgeschichte. Schon so, okay, er spiegelt halt wirklich so Mitte der 50er wieder oder die Zeit.
Ja, weil was ja so viel gesellschaftliche Dinge anspricht, ne? Warum ist es denn überhaupt so, dass die ganzen Männer ihre Frauen aufs Land schicken, aber selber nicht dabei sein können, weil es keinen Urlaub gibt und so weiter in den USA, vor allem halt auch nicht damals und so weiter. Was ist das auch für ein Bild von Männern, ja, als Provider und der Provider macht keine Pause, der arbeitet sich dadurch den Sommertod für Frau und Kind. Und dann ist so, aber natürlich, dann hat er halt so ein bisschen, dann muss man ihm ja auch verzeihen, wenn er dann mal so ein bisschen halt sich einer Frau hinterher schaut, weil er ja sonst so hart arbeitet für Frau und Kind und so weiter. Ne? Diese Sicht auf Arbeit, auf Mannsein, die das verkörpert, ist halt schon, weil die raunchy Comedies, die du angesprochen hast aus den 2000ern, die ja ein ähnliches Geschlechterbild in dem Sinn haben, vor allem ein ähnliches Frauenbild, sind ja genauso Fakt, aber haben halt ein anderes Gesellschaftsbild.
Ah ja, also total.
So,
ja.
Dieses Bild von Arbeit und Mannsein und Providen und so weiter, das dieser Film verkörpert, ist halt schon sehr diese Zeit einfach so. Ne? Das wäre in den 70ern nicht mehr dasselbe gewesen.
Ja, oh ja. Stimmt.
Tatsächlich, ich muss jetzt auch gerade so ein bisschen an Mad Men denken.
Wahrscheinlich kann man den Humor halt aus der heutigen Sicht dann einfach nicht so, also nicht den Humor, aber den Zeitgeist einfach so perfekt fassen, weil es halt einfach aus einer anderen Zeit ist.
Logischerweise, also das, und ich meine das auch komplett unwertend jetzt darüber, wie faktisch die Einstellungen finde, die da teilweise drin vertreten werden, aber halt einfach so als zeitgeschichtliches Ding finde ich sowas dann eigentlich immer spannend. Mhm. Also welche Sachen sich verändert haben und welche Sachen sich halt nicht verändert haben. So, ne, dieses Lovable Loser, der die heiße Frau am Ende kriegt durch irgendwelche Tricksereien, das ist ja wirklich bis, also ich kann mich erinnern, wann wohl der letzte Film rauskam, jetzt Mainstream US oder europäisches Kino, wo das noch der Fall war, das wird nicht 10 Jahre her sein, das wird wahrscheinlich auch nicht 5 Jahre her sein.
Ja. Ja, es ist schwer. Also ich überlege gerade halt auch, wie viel davon ist halt auch einfach ein offensichtlicherer Witz, als wir es jetzt vielleicht sehen. So, dass halt auch vielleicht das Publikum das halt auch schon auf einer sehr, auf einer subtileren Weise gesehen hat und einfach nur die Komik halt dahinter sehr, sehr gut fand. Also im Sinne von, okay, das ist halt alles lächerlich auf eine Weise. Aber selbst wenn ich diese Schiene irgendwie mitgehe, ich versuche gerade dem Film irgendwie nochmal so Pluspunkte dazu zu geben, aber ich hatte...
Naja, also ich glaube halt, also es ist ja so, ich glaube, der Film funktioniert, wenn du halt einfach eine Sicht hast, ja, Männer sind halt so.
Ja.
Das ist ja auch eine Sicht, die raunchy Comedies halt bis vor kurzem vertreten haben, so, ja, horny Männer sind halt unkontrollierbar und können halt dann nicht anders als einer Frau hinterher gaffen und so weiter. Und wenn du diese Sicht hast von Mann sein, dann das ist, glaube ich, was du haben musst, um die Comedy voll zu feiern, ne? Weil dann ist so, ja, das kann ich wiedererkennen.
Ich glaube, das hat jetzt für mich Klick gemacht, genau diese Beschreibung, weil mir kommen jetzt sofort irgendwie 10 Kerle, die ich kenne, in den Kopf, die Komik hier richtig feiern würden, einfach nur wegen dieser Einstellung. So dieses, Männer und Frauen sind auf eine gewisse Weise so und dann halt Männer speziell, was Sex angeht, sind sie halt einfach so. Und dann, da kann ich es dann schon verstehen. Okay, ja. Okay. Jetzt hat es bei mir geklickt. Was jetzt meine Erfahrung mit dem Film nicht besser macht.
Nö.
Aber jetzt kann ich es halt mehr verstehen.
Genau. Also ich glaube, so muss man sich halt reinversetzen, um zu verstehen, warum das der Hit war, den es war. Sowohl Stück als auch Film. Ne?
Ja, ja.
Und dann funktioniert, also genau, und dann kann ich halt auch, also dann, ja, weil ich bin sehr ambivalent, was jetzt Tom Ewells Performance angeht. Aber ich glaube, Ted, du hattest es, glaube ich, gesagt, dass er nicht für dich funktioniert.
Nee, für mich, also ich fand ihn nervig tatsächlich. Also, und jetzt auch nicht, also ich bin mir bewusst, dass er irgendwie als Loser und irgendwie lächerlich gespielt ist. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, es lag mehr, also es lag schon halb an der Performance, aber halb einfach am Writing. Also das hat mir nicht so gefallen. Also ich bin dieses Playwriting, ich bin da nicht wirklich eingestiegen. Und so, wie er sich ausgedrückt hat, das hat es dann für mich nur schlimmer gemacht. Ich glaube, das war so ein großer Aspekt für mich.
Das ist auch, was ich interessant fand, weil sie wollten wohl halt eigentlich so nah am Play bleiben wie möglich, in dem Fall ausnahmsweise mal. Und die Sachen, die sie halt geändert haben, waren Production-Code-Sachen, die sie geändert haben, aber sonst so diese Monologe, die er mit sich führt, das ist ja sehr theatralisch, das ist sehr...
Ja, ja.
Ne, und das haben sie interessanterweise ja gleich gelassen, was ja auch so ein Teil von Unverfilmbarkeit von Theaterstücken ist, weil du es halt im Film eigentlich jetzt nicht machst. Also kannst du schon machen, aber es ist halt dann... Musst du dir sehr genau überlegen und so weiter, ob es dann funktioniert, so dass der Charakter jetzt einfach vor sich hinredet, was seine inneren Gedanken sind, ne? So monologisiert. Machst du jetzt im Film jetzt nicht unbedingt. Und ich fand das auch gewöhnungsbedürftig, bin ich dann aber schon damit klargekommen, ne, wenn du dich auf die Theatralik eigentlich einlässt. Und ich fand Tom Ewells Performance, ne, wenn ich das jetzt versuche zu trennen zwischen, oder versuche das zu sehen, okay, wenn ich jetzt dieses Weltbild hätte, dann ist seine Performance halt sehr, glaube ich, erfolgreich. So dieses, der Everyman-Schlubby-Dude, wo sich jeder Mann im Publikum halt wiederfinden kann. Ja, ich habe auch diese Fantasien und bei mir wird es auch nichts werden, aber so, oder so. Naja, entweder ist es die Wishful-Filmen-Fantasie des Theaterstücks, was es da wahrscheinlich ist, wie gesagt, ohne es gesehen zu haben, so. Ah, der ist einer von uns, der sie aber kriegt. Oder hier in dem Fall, ja, aber wir können alle nachvollziehen, dass, weil wir ja diese Fantasien und dieses Frauenbild haben und so weiter, aber wie bei uns halt auch, wird's nix. So in dem, in dem Sinn.
Ja.
Und ich glaube, dann kann er einen total abholen. Weil da jetzt, abgesehen davon, ob ich jetzt das moralisch gut finde oder nicht, finde ich seine Performance dahingehend eigentlich erfolgreich. Weil es diese Theatralik irgendwie halbwegs filmisch noch übersetzt. Ne? Und sich nicht komplett in der Theatralik verliert.
Ja, yeah, I don't know. Ich bin mir einfach nicht sicher. Ich habe auch irgendwo, ich meine, gelesen zu haben, dass er auch nicht die erste Choice war.
Nee.
Sondern dass er, beziehungsweise habe ich das in deinen Dingern gelesen, in deinen Notes? Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich es daraus ziehe. Aber dass Walter Matthau, dass der eigentlich die First Choice war.
Genau.
Und der dann nochmal so, das ist so ein Schauspieler, dem würde ich dann nochmal eher so, okay, die Average American Man abkaufen. Das sind dann noch so ein bisschen, beziehungsweise den kenne ich eigentlich auch nur aus fucking Dennis the Menace. Also weiß ich gar nicht, wie er war als jüngerer Schauspieler.
Tom Ewell ist halt sehr viel mehr der Schlubby Loser. Ne? Der hat ja auch so, ne, einfach vom Aussehen, der ist halt so ein bisschen mehr scrawny und was weiß ich. Und was natürlich, ne, das ist jetzt auch so, für die Zeit und was der Film sein will, ist das dadurch sehr erfolgreich. Der Kontrast zwischen ihm und Marilyn Monroe ist halt gigantisch.
Ja.
Jetzt rein von der Attraktivität, jetzt mal rein auf das sehr äußerliche, flache Sicht runtergebrochen, ne?
Absolut, ja.
Was weiß ich, wäre beim Walter Matthau vielleicht nochmal was anderes gewesen, ne? Dann wären die mehr ebenbürtig gewesen, so blöd gesagt. Ja, das ist so dieser Spagat, den ich versuche gerade zu machen zwischen, was will der Film eigentlich und wie funktioniert es für mich? Und für das, was der Film will, ist Tom Yule, glaube ich, schon eine ganz gute Wahl.
Hm, ja.
Wollen wir mal über Marilyn Monroe reden, ja. Weil über die haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Und sie ist ja, wie du für dich, der stärkste Teil. Ich glaube, sie ist auch für mich einer der stärksten Teile des Films, weil sie ist halt einfach sehr gut.
Mhm.
Und sie ist extrem gut in dem, was sie tut. Und was, Ted, für dich war es der erste Monroe-Film, ne?
Für mich war es der erste Monroe-Film, ja.
Yes, dann sag doch mal, wie war deine erste Erfahrung mit Marilyn Monroe?
Also für mich war es einfach so diese, von Anfang an schon diese Revelation von so, ah, okay. Und du hast bei Audrey Hepburn schon gesagt, Screen Presence, und hier ist es halt genauso. Also Screen Presence ist immer so ein Wort, das ich nicht wirklich nachvollziehen kann. Ich weiß nicht wirklich, was es bedeutet, aber ich weiß nur, ich kann es sehen, wenn es jemand hat oder wenn er es ja. nicht hat. Ja. Und bei Marilyn Monroe sieht man es extrem. Und dann, ja, ich weiß nicht, also ich sehe auch ein bisschen kritisch, weil das hattest du ja auch erwähnt, also diese Trope von Born Sexy Yesterday, so hieß das.
Mhm.
Das ist auch so ein Auf und Ab für mich während des Filmes gewesen, weil in manchen Szenen fand ich es okay, in manchen nicht, aber im Großen und Ganzen finde ich, dass sie einfach so sie ist einfach so groß, dass sie die Dynamik, die sie reinbringt, dann vor allem mit Tom Yule, dass so einfach ihre Whims diktieren, was passiert.
Mhm.
Und das ist sehr refreshing, einfach diese Dynamik halt anzuschauen, vor allem mit ihm. Also einfach, sie kommt halt so wie im Wirbelwind einfach rein und lebt halt ihr Leben, und er versucht da so ein bisschen seinen Hintergedanken oder Plänen hinterherzugehen oder einfach so mitzuhalten, und er schafft es halt einfach nicht, weil sie einfach so vollkommen unbekümmert so in sein Leben da reinstürmt und dann einfach genauso schnell wieder weg ist, wie sie gekommen ist, weil einfach eher scheißegal ist. Und so diese Dynamik hat mir sehr gefallen. Und dann sie ist halt einfach, ja, es macht halt sehr Spaß, hier zuzuschauen. Und ich bin tatsächlich gespannt, ob sich viel ändert, so wie für sie geschrieben wurde, dann in späteren Filmen. Ich weiß, also zumindest bei Some Like It Hot ist sie dabei. Ich weiß nicht, ob sie noch bei anderen Wilder-Filmen dabei ist. Aber der Film fühlt sich so an, als ob er wirklich schon so, ich weiß nicht auch, wie früh er in ihrer Karriere ist. Ob er schon,
also mittendrin.
So mittendrin, also ja, weil er fühlt sich sehr archetypisch für sie an. Also von der Popkultur-Osmosis, was ich so mitbekommen habe, ohne irgendetwas hier gesehen zu haben von ihr. Deswegen, ich kann auch unabhängig von, ach, nochmal von vorne, mit dem Gedanken, dass ich irgendwie, wenn ich als Person reingehen würde, 1955 ins Theater, ins Kino, mit den Gedanken, mit den Geschlechterrollen, die hier so gezeigt werden, und ich eigentlich hinter denen stehe, auf einer humoristischen Weise, aber ich stehe eigentlich hinter ihnen, dann kann ich schon sehen, dass das eine Sensation ist, weil es ist lustig, es spiegelt irgendwie was jeder, ach so, ja, it do be like that, so über Männer, und dann halt noch Marilyn Monroe, einfach so diese Dynamik, die sie damit reinbringt, diese Unschuld und diese Energie, so wie ein Wirbelwind einfach drin ist. Also das ist auch das einzig Gute, also wenn sie nicht wäre, so wechselt sie aus durch irgendeine andere Performance. Ich glaube, ich würde den Film hassen. So, weil ich auch vieles andere halt von dem Film einfach nicht mag. Aber sie ist schon, sie ist halt das Highlight.
Ja, also ich meine, ich habe vorher gesagt, Marilyn Monroe as herself. Ich krieg's nicht so richtig auseinander. Ich meine, ich habe wenig über ihre Biografie erfahren. Das Einzige, was ich irgendwie da im Hinterkopf habe, ist aus diesem unsäglichen Film. Das heißt, das möchte ich eigentlich gar nicht abrufen.
Ja.
Ich habe den Eindruck, dass es so ein bisschen ein gewolltes Image ist, das ne, halt einfach quasi ein Marketing, das ist halt das Bild, das sie verkauft. Ich weiß, dass sie dann später irgendwie schauspielerisch noch mehr reißen wollte, irgendwie in ihren späteren Produktionen, kurz vor ihrem Tod.
Ja, auch hier schon. Also das ist
hier
ja
auch schon.
Das ist ja immer das Schwierige bei Marilyn Monroe, finde ich, wenn man über sie redet, was eine super tragische Geschichte ist.
Mhm.
Aber dann tendieren auch Leute dazu, sie einfach nur zu einer tragischen Figur so runterzubrechen, wie halt der Film, was ihr halt auch nicht gerecht wird und so. Aber was halt so ein Ding war, dass sie halt die ganze Zeit hier mit Lee Strasberg und so weiter noch Schauspielunterricht genommen hat, weil sie immer eine Schauspielerin werden wollte noch.
Mhm.
Und ich glaube, Lee Strasberg hat das dann hinterher gesagt. Sie hat einfach nicht realisiert, dass sie es eigentlich schon ist.
Mhm.
So, ne? Und ist halt in ihrem Selbstzweifel und Depression und so weiter.
Imposter auch so ein bisschen.
Genau, ganz, ganz schlimmes Imposter-Syndrom und so weiter.
Ich denke, in diesem Film hat sie erfolgreich geschauspielert, denke ich. Sie hat nämlich eine Fantasie von vielen Männern aus der damaligen Zeit und auch aus der heutigen Zeit. Ich meine, wenn man sich anguckt, wie viele Marilyn Monroe-Stans es nach wie vor gibt, ist halt so, ich meine, durch die Jahrzehnte hindurch hier reingegriffen und einfach, ich meine, sie ist nie benannt. Ich habe vorher gesagt, sie ist ein Objekt, und das ist sie auch irgendwie. Sie ist halt so diese Fantasie von ihm, die da irgendwie Mensch geworden ist und die ihn damit konfrontiert, was er nicht haben kann und seine Reaktion darauf ist quasi halt in Fantasien abzudriften. Und sie macht das irgendwie sehr gut, dass man sich, also dass ich mir jetzt nie so richtig sicher war, ob sie wirklich real existiert oder ob alles irgendwie Imagination ist, weil sie halt so diese Leichtigkeit in der Sprache und in ihren, ich meine, das ist natürlich so ein bisschen dieses Airhead-mäßige und gleichzeitig ist sie ja halt, sie hat ihre menschlichen Momente, viel mehr menschliche Momente als er. Er ist ja schon sehr, sehr nerdig unterwegs irgendwie in den Dingen, die er da sagt, um sie zu verführen, während sie halt irgendwie sich jetzt gerade drüber Gedanken macht, wie sie am besten irgendwie aus dieser Klimaanlage noch Profit ziehen kann. Also sie ist ein super menschlicher Charakter.
Das ist eigentlich die beste Sequenz.
Ja, das ist genial. Und gleichzeitig ist sie out of this world irgendwie. Und dieses Spagat zu schaffen, also menschlich zu sein und gleichzeitig dieses Sexobjekt, als das sie inszeniert wird, vom Himmel herabgestiegen, so beinahe irgendwie von der Treppe herunterschwebend.
Ja.
Das ist ein krasses schauspielerisches Spagat. Also das ist, glaube ich, das, was den Film auch mit den Sequenzen, mit den Traum-Fantasie-Sequenzen von ihm gemeinsam irgendwie so die zwei besten Teile, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, wenn du das beste Beispiel willst, dass sie halt, also ne, dass sie halt schauspielerisches Talent hat auch und dass halt dieser Typ, den sie ja oft meistens gespielt hat, ne, weil das die Leute halt von ihr wollten, dass das halt auch eine Performance ist, ist dann, wenn sie eben in dieser Fantasie, wo er Klavier spielt und sie halt, ne, wo es halt alles dann so Telenovela-esque ist, da fand ich sie auch sehr, sehr lustig. Und ich fand es eigentlich fast schade, dass sie, also sie ist sehr lustig in dem Film, aber sie ist nicht mal ansatzweise das komödiantische Talent, das sie halt dann in Some Like a Todd zum Beispiel zeigen kann.
Ja.
Das ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer einfach. Hier ist sie jetzt deutlich mehr halt einfach so dieses Fantasieobjekt und die es halt nicht blickt, dass sie das ist. Und sie ist immer dann am lustigsten, ne, wenn sie in seinen Fantasien stattfindet oder halt diese eine Szene, wo man hin und her springt zwischen dem, was er sich denkt und dem, was sie sich denkt, warum sie jetzt bei ihm ist. Wo sie einfach nur die ganze Zeit drüber nachdenkt, oh, die Klimaanlage, wie ist die Klimaanlage? Und er so, oh mein Gott, it's happening. Das ist einfach, da muss ich tatsächlich lachen. Aber ja, also was jetzt ihre komödiantische Seite ist, da werden wir noch deutlich mehr zu sehen kriegen als jetzt hier. Auch wenn sie mir hier sehr gut gefallen hat. Und halt was du vorhin gemeint hast, Ted, was halt Screen Presence einfach ist, das ist halt undeniable bei ihr, finde ich. Also es ist halt einfach so eine Person, die liebt die Kamera, ne? Da richtest du eine Kamera drauf und die ist interessant anzuschauen. Also gibt's halt einfach.
Mhm.
Billy Wilder ist so gar nicht mit ihr klargekommen.
Oh, damn.
Also famously. Weil sie, also ich meine, das war dann halt auch schon zur Mitte ihrer Karriere, wo sie halt ganz heftig mit den Depressionen zu kämpfen hatte und mit ihrem Image und bla und so weiter. Und sie war halt quasi nie pünktlich wohl, konnte ihren Text nicht, also dafür war sie ja auch bekannt. Und er hat dann später so gesagt, die Arbeit mit ihr war wie beim Zahnarzt. Man musste ihr die einzelnen Lines wie Zähne ziehen. Nur fühlte in diesem Fall der Zahnarzt den Schmerz. Aber ganz egal, wie sehr man mit Miss Monroe litt, am Ende war sie großartig auf der Leinwand und das ist, was zählt.
Okay.
Ja.
Ich meine, undeniable, ganz am Ende.
Ja. Und so wie ich Billy Wilder einschätze als Regisseur, macht das 100% Sinn. Ne? So jemand halt, ne, mit einer deutschen Verständnis von Pünktlichkeit und vorbereitet sein und so weiter. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man das dann schwierig findet, wenn dann jemand. Das ist ja bei Marilyn Monroe, glaube ich, gar nicht mal so, also so wie ich sie gelesen habe und so. Und das ist ja, wie gesagt, sehr schwierig, weil sie so mythologisiert ist und so weiter, da irgendwie dem echten Menschen drunter irgendwie nahe zu kommen, das finde ich wahnsinnig tricky. Ich habe immer das Gefühl, dass es gar nicht mal so jetzt irgendwie Star-Allüren sind, sondern dass es halt eher so, ein sehr schwieriges Verhältnis, ne, mit ihrem eigenen Fame und dem Impost. Also, ne, der Kontrast zwischen, wie andere Leute sie sehen und wie sie sich selber sieht, ist, glaube ich, bei ihr immer so dieses, was diese heftigen Depressionen und Drogenprobleme und so weiter halt ausgelöst hat. Was halt wohl mit ein Teil dafür war, dass sie halt unpünktlich war, ihre Lines nicht konnte und so weiter. Also schwierig halt einfach.
Ja.
Die berühmte Szene mit dem Kleid über dem U-Bahn-Gitter musste zweimal gedreht werden. Einmal haben sie es in New York on location gemacht und dann nochmal im Studio. weil man in den Location auf, also so, gibt es so zwei Gründe, die immer genannt werden, warum sie das halt, warum sie nicht rein mit dem On-Location-Material arbeiten könnten. Nämlich einmal gibt es so dieses, da weiß man halt auch nicht, ist das mythologisiert oder ist das wirklich, also es war wohl wirklich so, dass tausende Leute halt auf der Straße waren, um zuzugucken, um Marilyn Monroe zu sehen. Mhm. Und so angeblich konnte der Ton von diesen Dreharbeiten halt nicht verwendet werden, weil halt die ganze Zeit Leute ihr Sachen zugerufen haben.
Ach Gott, okay.
Ja. Und ein anderes Problem war wohl, dass halt, also ne, man sieht da auch im fertigen Film, wird so ein bisschen drumherum geschnitten, dass man zu viel gesehen hat, wo ihr das Kleid hochgeboostet wurde. Und dass man das nicht machen konnte. Und deswegen hat man es nochmal on location so ein bisschen drumherum gearbeitet, ja, quasi.
Es ist witzig, weil man ja diesen Shot irgendwie, mit dem der Film immer wieder irgendwie beworben wird, wo man sie eigentlich in der Totalen sieht, den gibt es eigentlich gar nicht im Film.
Nein,
oder?
Den gibt es nicht.
Da war ich sehr überrascht, wenn man so, weil das ja auch mehrfach einfach gemacht wurde. Ich so, ah, okay, jetzt halt dann.
Ja.
Oh, nee, ah, okay, jetzt dann. Und dann kam es halt einfach nicht.
Genau, weil das war eben ein Problem, weil man eben zu viel auch durch die Unterwäsche gesehen hat. Und da sind halt bei dem On-Location-Shoot sind halt einige Publicity-Fotos entstanden. Und das ist, was man halt auf den Filmplakaten und so weiter dann verwendet hat.
Mhm.
Und was die Szene ikonisch gemacht hat, ohne dass es überhaupt im Film existiert.
Sehr witzig.
Crazy.
Und es ist wohl, also die fertige Szene im Film ist wohl eine Kombination aus dem On-Location-Footage und dem später im Studio nachgedrehten Footage, aber keine Ahnung. Hab jetzt nirgendwo gefunden, was davon was ist und so weiter. Aber ja, ich finde, das ist schon offensichtlich in der Szene, dass da ein bisschen um was drumherum geschnitten wird.
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist schon markant.
Ich war eher auch abgelenkt davon, dass die einfach voll random war. Also ich wusste nicht, dass es diese Szene aus diesem Film war.
Ah,
deswegen habe ich nicht erwartet. Und als sie dann kam, dachte ich mir so, aber woher? Also, why are they there? What are they doing?
Kommen sie nicht aus dem Kino irgendwie oder so?
Ja, die kommen aus dem Kino und haben Creature of the, from the Black Lagoon angeguckt.
Oh,
und,
Gott, keine Ahnung.
Ich meine, die Szene existiert, um das Publikum mit Marilyn Monroe zu kitzeln.
Ja, ja, das total, ist, natürlich.
Das ist ja auch in sich erstmal nichts Schlimmes. Es ist immer die Frage, wie es gemacht wird.
Mhm.
Ja, aber ich fand's dann jetzt beim Angucken sehr lustig, dass es halt einfach nicht das ist, was jeder denkt, was die Szene ist.
Mhm. Ja, ja.
George Axelrod, der Autor des Bühnenstücks und Co-Autor des Drehbuchs, hatte eigentlich in seinem Vertrag stehen, dass der Film erst released werden konnte, wenn das Bühnenstück seinen Broadway-Run beendet hatte. So lange wollte aber Fox nicht warten, weil es war ja ein Riesenhit. Also hätte auch einfach Jahre dauern können, bis das nicht mehr aufgeführt wurde. Und die haben letztlich 175.000 US-Dollar gezahlt dafür, dass er quasi auf diese Vertragsklausel verzichtet hat und sie den Film schon vorher ins Kino bringen konnten. Und der war ein Smash-Hit mit allein in den USA 6 Millionen Dollar Einspielergebnis bei was 1,8 Millionen Dollar Budget oder so. Was wohl auch so war, dass das Budget halt, also dass sie letztlich komplett over budget rausgekommen sind, einfach weil sie so Drehverschiebungen hatten, dadurch, dass Marilyn Monroe halt ihre Lines nicht konnte. Es hat sich halt alles verschoben und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur an ihr lag, aber das, was ich halt gelesen habe. Aber who cares? Weil der Film hat ein Vielfaches davon wieder eingespielt, allein ja in den USA schon.
Krass.
Crazy.
Krass, krass, krass.
Billy Wilder hat hinterher einen Hitchcock gemacht und den Film als einen Nicht-Film bezeichnet, da er die Affäre nicht abbilden konnte. Und er sagte, er wünschte sich eigentlich den Film damals gar nicht gemacht zu haben. Und hätte sich eigentlich gewünscht, das erst nach Ende des Production Codes gemacht zu haben. Wie gesagt, ich weiß es halt nicht, wie das dann gewesen wäre.
Mhm.
So kann ich nicht beurteilen.
Ja, ja. Ich glaube, ich würde echt mal einfach den Plot vom Stück irgendwo nachschauen müssen.
Ja.
Weil ich will echt wissen, was sie Interessantes damit gemacht haben. Weil wenn es halt einfach nur wirklich, die Frauen werden weggeschickt und wir haben eine Affäre, wenn es so weit, ich meine, es kann nicht so simplistisch sein. Also,
nee, kann es nicht. Nee, es muss schon irgendwie ein
Twist irgendwie da.
Der, ich meine, die Grundlage muss doch dieselbe sein, oder? So ein Schlabbi-Loser, der halt ihr eigentlich gar nicht gewachsen ist, aber in dem Fall kriegt er sie dann doch irgendwie rum und hier im Film halt ist es nur Fantasie. Ich schätze mal, dass es worauf es rausläuft. Aber wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen.
Also irgendwo meine ich, ich glaube auf Wikipedia habe ich gelesen, dass der Hauptunterschied ist, dass sie sie halt tatsächlich miteinander geschlafen haben, vor dem dritten Akt sozusagen. Und dass der dritte Akt im Stück halt irgendwie auch dadurch ein bisschen mehr Punch hat, weil seine Schuldgefühle halt nicht nur bezogen sind auf seine Fantasien und ein bisschen rummachen, sondern halt...
Okay, verstehe, das ist dann, wie das Stück wahrscheinlich die Kurve kriegt, so okay, ja. Er hat es dann gemacht und dann fühlt er sich aber scheiße und am Ende rennt er zu seiner Frau aus Schuldgefühlen und so weiter.
Ja, ja, würd mir schlecht, also wenn das der Unterschied ist, würde mir die Version schlechter gefallen.
Definitiv, weil wie gesagt, also das ist eigentlich, was den Film die ganze Zeit immer wieder anschaubar gemacht hat, war der Kontrast zwischen der Realität und seiner Fantasie. Das hat mir eigentlich an dem Film am meisten Spaß gemacht, jetzt abgesehen von Marilyn Monroes genereller Bühnenpräsenz und Performance.
Ja, ja, stimme ich 100% zu.
Jo, gibt's noch was zu diesem Film, was ihr gerne ansprechen würdet?
Ich glaube nicht. Ich finde es erstaunlich, wie, episodisch ist das falsche Wort, aber durch diese Fantasien, wie der Film fühlt sich manchmal an wie so eine Slideshow, glaube ich. Für mich. Also so eine Aneinanderreihung von Szenen, die sind schon zusammenhängend, die haben schon ihren Plot. Also es ist nicht der Plot an sich, sondern irgendwie die, ich weiß auch nicht. Ich glaube, was ich gerade sagen will, ist irgendwie Bullshit. Aber es fühlt sich an wie so ein Slice of Life Anime. Weißt du? So ein bisschen, haha, witzig. Und ich glaube, es hat auch viel von diesen Anime-Serien, die tatsächlich irgendwie aus männlicher Sicht geschrieben weibliche Charaktere darstellen und die übersexualisieren. Das ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, also vielleicht lehne ich mich gerade zu weit aus dem Fenster, indem ich 7-Year Itch mit Anime vergleiche, aber es ist, yeah, why not? Es hat dieses Gefühl von...
Dieselben Tropes.
Also dieselben Tropes, genau, dieselben Tropes, yeah. Danke, das, so, darauf wollte ich raus.
Es ist genau das, also ja, ich kann total sehen, was du da meinst. Tatsächlich, ich wollte auch gerade sagen, so, ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade Bullshit rede, aber für mich war auch ein Grund, wieso ich den so diese Monologe nicht gemocht habe, also dieses Playwriting ist, weil es für mich sich so angefühlt habe, ich habe das Gefühl, die müssen jetzt irgendwann anfangen zu singen. Also, mit der Energie, die hier gezeigt wird, muss das Musical werden. Also, I'm itching for a song. Und der kam nicht. Und dann so, ja, so ein bisschen Build-up und dann einfach immer wieder ein Letdown, weil einfach nicht mehr Energie reinkam in die Szene, sondern einfach nur so von vornherein diese Monologe einfach sind, keine Ahnung. So hat es sich für mich angefühlt, so okay, das should have been a musical irgendwie. Dann wäre es auch so, dann hätte ich die Prämisse, vielleicht wäre ich da nochmal eher mitgegangen, weil es einfach nochmal realitätsferner ist.
Kann ich schon sehen, ja. Eine quasi Choir-Number, Song-and-Dance-Number von den ganzen horny Teenage-Husbands, die gerade ihre Frauen an der Station abgesetzt haben.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das nicht genauso, also nicht dann noch furchtbarer gewesen wäre.
Vielleicht.
Dann wenigstens anschaubarer in dem Sinne. Boy.
Vielleicht. Natürlich, in meinem Kopf ist es eine Version, wo die Lieder halt das wirklich nochmal auch noch kommentieren, wo es dann offensichtlich ist, dass das... Mhm. Aber ja, das ist so, ist irgendwie habe ich es so im Kopf gehabt. Also I'm waiting for the song. So jedes Mal, wo er so 5 Minuten so vor sich hingeredet hat.
Ja. Yeah. Oh boy.
Alright.
Hast du noch irgendwas zu diesem Film eigentlich?
Ja, ich bin froh, ihn jetzt mal gesehen zu haben. Ist einer, den ich lange vor mir hergeschoben habe, genau aus dem Grund, weil ich mir gedacht habe, wie kann das denn anschaubar sein noch?
Ja.
War überrascht, wie anschaubar es dann doch ist. 99% durch die Flashbacks und die eben ständige Undercutting von seiner Selbstüberschätzung, sage ich mal. Was halt so ein bisschen den Biss rausgenommen hat aus der generellen Haltung, der gesellschaftlichen Haltung, die der Film halt einfach hat, logischerweise, weil er aus der Zeit stammt. Das hat's besser gemacht. Marilyn Monroe super, ist nicht meine Lieblingsperformance von ihr, ohne dass ich jetzt alles von ihr gesehen hätte. Über meine Lieblingsperformance von ihr, zumindest aus den Sachen, die ich bisher von ihr gesehen habe, reden wir in naher Zukunft irgendwann noch. Weil Some Like It Hot ist sie einfach so, so gut drin. Aber sie ist auch hier sehr gut. Und ja, es ist fast mehr ein interessantes Film- und Gesellschaft- und generell geschichtliches Werk. So, ne? So ein Meilenstein, so ein Ding, das einfach was über Film und Gesellschaft seiner Zeit aussagt. Und dahingehend eigentlich schon nicht uninteressant ist, finde ich.
Yeah.
So als Film ist es jetzt weit weg von irgendwas, wo ich jetzt sagen würde, okay, das will ich jetzt auf jeden Fall morgen nochmal sehen. So würde ich es, denke ich, für mich einordnen.
Alright.
Apropos einordnen.
Apropos. Ich kann mir vorstellen, wir sind wieder alle so auf einer ähnlichen Stellung.
Ja, ich bin dann gespannt. Sag doch mal, fang doch mal an.
Also bei mir ist er auf 10, weil sie hat es dann schon rausgeholt. Ja, ich habe ihn jetzt nicht ganz runtergestellt, aber auf 10 hinter Major and Minor und über Bad Seed.
Ja, da war er bei mir. Jetzt habe ich ihn doch noch hinter Bad Seed, hinter Movesgren geschoben. Aber da bin ich auch hin und her gerissen, eben weil der Marilyn Monroe-Faktor schiebt es eigentlich davor. Ja, vielleicht schiebe ich ihn auch wieder eins hoch. Ich schiebe ihn wieder eins hoch. Ich mache denselben Move wie du.
Alright. Das heißt, der einzige Unterschied ist bei mir, dass halt Lost Weekend davor ist, weil, wie wir in der letzten Episode mitgekriegt haben, ist Lost Weekend bei mir niedriger als bei euch. Der ist nämlich, ist 70 Itch bei mir auf Platz 10, wie bei euch auch, über Mauvaise Graine, aber unter Lost Weekend.
Alright.
Okay, sind wir mal alle auf derselben Spur.
Es ist tatsächlich schwierig, finde ich, weil je nachdem, nach welchem Faktor du ihn einordnest, landet er halt sehr woanders. Ne? Ja. Und das Gesamtbild betrachtend, ja, ist schwierig. Mhm. Ist schwierig. Aber ich würde sagen, apropos schwierig, ich weiß nicht, ob der nächste Film weniger schwierig wird. Da bin ich mal gespannt. Weil in der nächsten Episode werden wir reden über The Spirit of St. Louis. Da geht es um hier Charles Lindbergh. Und Known Nazi. Charles Lindbergh.
What?
Und ich bin mir ziemlich sicher.
Das wird nicht angesprochen.
Weil Jimmy Stewart Charles Lindbergh spielt.
What?
Wird das nicht darum gehen. Da gehe ich mal ganz handfest davon aus. Also ja, ich denke mal, da wird es mehr um die ja tatsächlich sehr beeindruckende Sache sein, die er gemacht hat mit seinem Flug. Aber also genau, es geht halt um Charles Lindbergh und den Transatlantikflug, den er solo gemacht hat. Mhm. Ja, wird spannend. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Keine Ahnung, das ist einer, da hatte ich noch nicht mal einen Bezug dazu, außer halt zu wissen, wer Charles Lindbergh ist und ja, was seine politischen Ansichten waren.
Okay.
Ja, aber da reden wir in der nächsten Episode drüber. Yes. Das wird lustig. Bis dahin, falls ihr hier das verflixte siebte Jahr, The Seven-Year Itch, gesehen habt, lasst uns wissen, wie er dazu steht, auf Facebook, Twitter, Instagram, planetfilmgeek@gmail.com. Und ansonsten danke fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es um den Spirit der St. Louis geht. Bis dahin, macht's gut.
Bye.
Ciao.